Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Wie immer Montag bis Donnerstag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Heute eine neue Ausgabe und heute sprechen wir über ein Thema. Da geht es um die Psychoanalyse, beziehungsweise es geht um die psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft in Ulm. Und bei uns im Studio zu Gast ist die Vorsitzende des Vereins, ist die Frau Ludwika Tamulönte. So, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Mein Name ist Michael Trost und ja, ganz herzlich willkommen dann bei uns im Studio, Frau Tamulönte. Und schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde dann über Ihre Aktivität in der, sagen wir, Umfeld der Psychologie ein bisschen mehr erfahren, sprechen. Aber wie wir es immer tun, machen wir doch zunächst einmal eine kurze Vorstellrunde, dass Sie ein bisschen was zu sich erzählen, erstmal den Hörern vorab ein paar Inputs geben, wer Sie sind, was Sie machen, wie, wo, was. Einfach, was Sie denken, was der Hörer vorher von Ihnen wissen sollte.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier jetzt hierher kommen darf und erzählen darf. Ich sage ein bisschen etwas zu mir, dann zu meinem Verein. Also ich heiße Ludwika Tamulönite. Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Der Name kommt aus Litauen, so wie ich auch. Ich lebe aber schon länger in Ulm und bin Psychologin und Psychoanalytikerin. Bin in vielfältigen Berufen tätig. Also ich bin in meiner Praxis tätig, hier in Ulm, gar nicht so weit von hier. Mhm. Luftlinie, paar hundert Meter. Und dann bin ich auch noch zwei Tage in der Woche in einer Klinik für Psychotherapie tätig, in der Ambulanz. Auch noch ein paar andere Dinge, aber unter anderem auch Vorsitzende von dem Verein, das heißt Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft, und deswegen treffen wir uns heute auch. Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft, das ist ein sehr kleiner Verein, also wir sind knapp 40 Mitglieder und haben etwa 10 Ausbildungsteilnehmer oder Weiterbildungsteilnehmer, sage gleich später ein bisschen was dazu, und auch ein paar Gäste. Das ist ein professioneller Verein. Da sind Menschen vereint, die entweder Ärzte oder Psychologen sind und Psychoanalyse auf irgendeine Art aktiv ausüben. Das heißt, dass sie entweder klinisch praktisch tätig sind, also Psychoanalyse ist eine der Psychotherapiemethoden, oder akademisch tätig sind, an der Hochschule, an der Universität unterrichten, oder diesen Beruf lernen. Mhm. Und dann sind unsere Aus- oder Weiterbildungsteilnehmer, also wir sind, wie gesagt, kleiner Verein, aber wir sind auch ein Aus- und Weiterbildungsstätte, wo wir die Interessenten in diesem Beruf ausbilden, damit sie dann auch psychotherapeutisch, psychoanalytisch tätig sein können. Mhm. Wir sind wissenschaftlicher Verein, also wir haben auch unser eigenes wissenschaftliches Programm, Vorträge, Konferenzen, Publikationen, sind vernetzt, national und auch international. Es gibt deutsche psychoanalytische Vereinigung, da sind wir Mitglieder von der Vereinigung, und auch von der internationalen psychoanalytischen Vereinigung, da sind wir auch Mitglieder. Also die, ja, das ist eigentlich so ein weltweiter Verein, wo wir aktiv daran teilnehmen, wie uns beliebt, also an den Tagungen oder an kollegialen Austausch. Was ist Psychoanalyse vielleicht? Also,
vielleicht vorher noch die Frage, seit wann gibt es den Verein? Ist der jetzt was?
Das gibt es schon sehr lange.
Ja.
Das gibt es so lange wie die Ulmer Universität. Also das ist sehr verbunden auch mit der Ulmer Universität. Also gegründet ist der Verein 1967 durch Professor Thome. Also wenn Sie vielleicht die Ulmer Geschichte ein bisschen kennen, also da war die Gründung der Ulmer Universität, und die begann sehr, sehr klein. Zuerst waren, glaube ich, 50 Medizinstudenten und 50 Physikstudenten, das war der Start. Und Professor Torek von Uexküll war einer der Gründungsmitglieder, der war Psychosomatikprofessor, Vater der Psychosomatik, sagt man auch dazu, und der kam aus Heidelberg und hat Professor Thome, das war der Psychoanalytiker, nach Ulm mitgebracht. Dann wurde Lehrstuhl für Psychotherapie gegründet und auch für Psychosomatik. Und Professor Thome hat dann mit Kollegen, das war dann sehr, sehr bewegte, lebendige Zeit, hat dann auch die Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft gegründet. Mhm. Und seither besteht die auch. Also das sind wir über 50 Jahre alt schon. Es war immer klein, also Ulm ist eine kleine Stadt. Es ist eher außergewöhnlich, also es gibt keine zweite so kleine Stadt, wo psychoanalytische Vereine gibt. Also es gibt, die sind in Berlin und in Köln und in Hamburg und dann halt auch in Ulm.
Aber tatsächlich nur in diesen Großstädten, also es ist nicht so, dass man in jeder Stadt, wo eine Uni oder Hochschule ist, sowas antrifft. Also es ist tatsächlich dann in einigen wenigen Großstädten plus in Ulm.
In einigen wenigen, also man muss, weil man braucht so eine kritische Masse, mit der man agieren kann. Also es gibt, das man kann sich so vorstellen, in Deutschland gibt es 13 Institute, also was jetzt die DPV, die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung betrifft, es gibt noch eine zweite psychoanalytische Vereinigung, das ist Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft. Diese Trennung hat etwas mit Nazizeit zu tun, das wäre so ein spezielles Thema für sich. Und es gibt noch weitere analytische Institute, aber man braucht, also um Institut zu betreiben, braucht man auch entsprechende Masse an Teilnehmer und auch an Interessenten, die Psychoanalyse als Methode machen wollen. Und deswegen gibt es nicht in ganz kleinen Ortschaften. Ja, und man braucht ein gewisses Grad an Professionalität. Also das muss man auch so hergeben können.
Mhm. Ja, das heißt, in der Psychoanalytik hat Ulm in der Betrachtung der Wertstellung oder der Bedeutung schon eine wichtigere Position. Also ich vermute, schließe mal, überall, wo es dann so einen Verein gibt, Sie haben von der kritischen Anzahl der Mitmachenden gesprochen, in Ulm ist diese Bedingung erfüllt. Das heißt, Ulm ist bestimmt, was jetzt eben Manpower oder Fraupower, also Anzahl der kompetenten Persönlichkeiten, die sich dort engagieren, angeht, dann auch entsprechend gut bestellt, so dass es dann auch eben eine Bedeutung hat also in ganz Deutschland für die Psychoanalytik, für die universitäre Betrachtung, also ist Ulm bedeutsam.
Ja, also gut aufgestellt, sage ich mal. Also wir waren immer schon verbunden mit der Universität, sind bis heute und haben auch gemeinsames Programm für die Ausbildung von psychologischen Psychotherapeuten und auch Ärzten in der Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und auch Psychoanalyse. Ja, also das ist, wir sind, muss ich auch sagen, in der glücklichen Lage. In Baden-Württemberg, es gibt überhaupt im Prinzip sehr gute Lage. Wir haben in Baden-Württemberg 4 psychoanalytische Institute, was die DPV betrifft, in Heidelberg, in Stuttgart, in Freiburg und in Ulm. Also wir stehen da gut da und haben auch guten kollegialen Austausch, aber jetzt auf Ulm bezogen, also die Bedingungen sind erfüllt. Also wir sind hier und wirken auch.
Wenn Sie dann doch, sagen wir mal, in der Anzahl insgesamt mal auf Bundesebene betrachtet oder in der Anzahl der Institutionen ein überschaubarer Bereich sind, also wo jetzt nicht Tausende von Leuten vielleicht das gleiche wissen und tun, vermute ich, Sie kennen sich dann auch untereinander. Das heißt, ich nehme mal an, Ihr Verein hat dann wieder mit den anderen Vereinen wahrscheinlich auch einen gewissen Austausch, was Wissen angeht, dass man sich vielleicht auch mal besucht, einfach mal auch in Bezug auf Weiterbildung vielleicht miteinander irgendwie dann koppelt. Also liege ich da richtig mit der Annahme?
Das ist richtig. Also es gibt regelmäßigen Austausch. Und die Landschaft ist relativ komplex. Also jetzt sage ich zur psychoanalytischen Gemeinschaft, also der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Also wir sind da über 1000 Mitglieder bundesweit. Und es gibt zweimal im Jahr Tagungen, wo wir uns treffen für mehrere Tage und uns wissenschaftlich und praktisch auch austauschen. Und es gibt, wie schon erwähnte, weitere psychoanalytische Vereinigungen, die auch wieder mehrere Institute vereinen. Und unser Dachverband, das ist DGPT, Deutsche Gesellschaft für Psychoanalytische Therapie, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und Psychosomatik, die gibt es auch noch. Und Da sind wir auch noch gut verbunden. Also das ist inhaltliche Verbindung und auch berufspolitische, weil in der Psychotherapielandschaft passiert sehr viel und es ist auch gut, dass jemand uns da gut vertritt. Also, aber Austausch, das ist schon auch gang und gäbe. Also es wird sehr viel gemeinsam gemacht.
Was Sie gerade gesagt haben, wäre so ein bisschen vorweggenommen eine Frage, die ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, nämlich die Fragestellung, wenn ich mal vergleiche, ich komme aus dem Bereich mit IT und da ändert sich ja ganz viel. Ganz, wenn Sie da 5 Jahre zurückschauen, hat sich die Welt sehr weiter bewegt. Ich kann nicht einschätzen, aber habe entnommen, dass auch im Bereich der Psychoanalytik sich die Welt weiter bewegt und also Erkenntnisse von gestern vielleicht nicht denen von heute mehr entsprechen. Das heißt, auch bei Ihnen ist viel Innovation, viel neue Erkenntnisse, viel wissenschaftliche Arbeit und Forschung vielleicht irgendwo dabei, anteilig?
Ja, also ich würde vielleicht sagen, das ist so im Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation. Also Sie wissen wahrscheinlich, also Psychoanalyse gibt es über seit 100 Jahren und die Entstehung ist mit dem Namen von Sigmund Freud verbunden. Das kennen irgendwie alle noch und mit der berühmten analytischen Couch. Und das ist bis heute zum Beispiel erhalten geblieben. Also man arbeitet psychoanalytisch immer noch hochfrequent, also das heißt 2-, 3-, 4-mal in der Woche und der Patient liegt auf der Couch und der Analytiker sitzt dahinter, also ist nicht im Blickfeld, also das ist erhalten geblieben. Es wird auch viel Forschung gemacht, also auch mit zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren.
Oh ja.
Also man versucht, in das Gehirn so hineinzugucken, was passiert, zum Beispiel im Rahmen von einer Therapiesitzung und was passiert im Verlauf. Ja, also da wurde auch in Ulm geforscht. Anna Buchheim ist da so eine Kollegin, die viel geforscht und geschrieben hat, auch in Kooperation mit zum Beispiel Bremer Kollegen, Professor Roth, war da sehr aktiv, was die bildgebenden Verfahren betrifft. Und sie haben geguckt, ob es Veränderung im Gehirn gibt im Zuge von einer Psychoanalyse. Und sie haben durchaus auch wirklich einiges gefunden. Also es ist schwer, das mit ein paar Sätzen zu erklären, aber ich versuche es. Also unser Gehirn hat ja 2 Großfunktionen. Die eine Funktion, das ist Aktivität und Gefühle und Erregung und. Und die zweite Funktion, das ist Steuerung und Regulierung. Und wenn der Mensch seelisch krank wird, dann kann er wahrscheinlich zum Beispiel ganz viele intensive Gefühle haben, aber wenig Möglichkeit, diese Gefühle zu steuern und ist dann permanent davon überschwemmt, leidet selber, leidet die Umgebung. Und man hat gesehen, dass im Zuge einer psychoanalytischen Therapie entsteht Gleichgewicht zwischen diesen Parametern. Also, dass die Gefühle da sind, aber sie sind nicht so explodierend, freiflutierend, sondern die Steuerung ist eine erfolgreiche, also es gibt sozusagen mehr Einklang zwischen diesen Parametern und das hat man auch gut im bildgebenden Verfahren sehen können.
Ja, das heißt, das sind nicht nur Dinge, wie man sagen will, dass jemand zuhorcht und seine Schlüsse zieht, sondern wo auch wirklich wissenschaftliche oder Instrumente, Geräte dabei sind, wo man wirklich etwas im Sinne von, es ist belegbar, es ist nicht nur irgendwie Interpretation, sondern es ist etwas messbar. Ja, genau, der Faktor Messbarkeit eigentlich.
Das ist messbar, also man muss vielleicht, also ich sag vielleicht paar Sätze zu Psychotherapielandschaft, also damit man weiß, wo man es einzuordnen hat. Mhm. Also in Deutschland gibt sehr hohe Standards, was Psychotherapieverfahren betrifft. Und es gibt so eine Institution, gemeinsamer Bundesausschuss, da sind die Krankenkassen mit dabei, Ärzte und sie überlegen sich, welche Therapieverfahren Sinn machen und welche zum Beispiel auch die Kosten von den Krankenkassen getragen werden sollten. Dafür gibt es einen wissenschaftlichen Beirat. Und dieser wissenschaftliche Beirat wertet aus, ob dieses Verfahren eine sinnvolle, gut geeignete Persönlichkeitstheorie hat, Entwicklungstheorie, Krankheitstheorie und auch Behandlungstheorie, also dass man weiß, und das muss alles mit wissenschaftlichen Studien, die ausreichend in Anzahl sind und in Qualität belegt werden. In Deutschland sind das 4 Verfahren, also Verhaltenstherapie, systemische Therapie, Psychoanalyse oder analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Die sind alle belegt, also die sind, und die werden auch nicht mehr überprüft, weil die Wirksamkeit ist ausreichend nachgewiesen.
Mhm. Wir haben schon gerade, ich merke, dass das ein Wissenschaftsgebiet ist, was wirklich extreme Breite hat und wirklich an der Stelle dann auch mal ja wert ist, hier in Detaillierung auch mal zum Thema zu werden. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht am Anfang für alle die Leute, die sich nicht so ganz genau auskennen, ein bisschen Begriffsabgrenzung machen. Also was ist jetzt die Psychoanalyse, was ist Psychologie, was ist Psychologe, was ist Psychotherapeut, Verhaltensforschung, irgendwie was fällt in Ihren Bereich hinein, was ist also dann in dem psychoanalytischen Bereich, was ist außerhalb, was sind also Leute, die mit anderen Befähigungen ihre Arbeit machen, was ist wiederum ihr Arbeitsgebiet, einfach damit wir auch ein bisschen einschließen, ausschließen, was jetzt was ist.
Ja, also ich versuche jetzt die Landschaft zu beschreiben, was mit Psyche zu tun hat und welche Bereiche es da gibt. Also Psyche, das ist ein griechisches Wort und heißt Seele. Ne? Also es gibt verschiedene Bereiche, die sich mit Seelenkunde beschäftigen. Psychologie, das ist Seelenlehre. Das ist ein akademischer Bereich und auch praktischer Bereich, wo man ganz verschiedene Aspekte des Funktionierens der Psyche untersucht und lernt und in verschiedenen Bereichen das sieht. Also es kann ja pädagogische Psychologie geben, es kann auch Grundlagenforschung geben, also wie der Mensch funktioniert überhaupt, wie sein Denken, wie seine Aufmerksamkeit, wie seine Kognition etc. etc. Also erstmal grundlegend. Entwicklungspsychologie ist auch ein entscheidender Punkt, also wie der Mensch sich im Laufe des Lebens verändert. Soziologie überschneidet sich mit der Psychologie auch, Funktionieren der Gruppen, auch kleinen Gruppen wie Familie oder Arbeitskollektiv. Organisationspsychologie und. Und in diesem ganzen breiten, weiten Feld der Psychologie, also Psychologie studiert man, das ist universitäres Studium, reiht sich auch klinische Psychologie, das ist auch noch ein akademischer Bereich, und wo man einfach Forschung machen kann von der kranken Psyche. Ne? Also die Psyche ist nicht nur gesund, sondern auch krank, und das ist gar nicht so selten. Und dann kommt Psychotherapie ins Spiel. Ja, also wenn die Seele krank wird, und die wird, wie schon erwähnt habe, ziemlich häufig krank, zum Beispiel, ich sage Ihnen nur eine Zahl, Lebenszeitprävalenz, also Prävalenz, das ist das Vorkommen von einer depressiven Erkrankung, beträgt weltweit 20%.
Aha.
Das bedeutet, dass 20% der Menschen mindestens einmal im Leben mindestens eine depressive Episode bekommen. Also jeder Fünfte. Also wenn wir jetzt fünf sitzen würden, dann einer von uns hat bombensicher, also statistisch gesehen, eine depressive Episode schon gehabt. Und bei jedem Zweiten aus diesem Kreis kommt die depressive Episode wieder. Allein da sehen wir sehr hohen Bedarf. Ne? Und die seelischen Erkrankungen sind auch die höchsten Gründe für die Krankschreibung und für die Langzeitarbeitslosigkeit und auch für die Frühberentung. Und dann kommt Psychotherapie ins Spiel. Auch Psychiatrie. Psychiatrie, das wird auch oft verwechselt. Also Psychiater ist kein Psychologe. Psychiater ist Arzt. Der hat Medizin studiert und dann hat er Facharzt für Psychiatrie gemacht. Als zweites Studium. Oder ein Arzt kann Weiterbildung zu Facharzt, also ich spreche von Deutschland, ne? Also anderswo ist das anders, aber Facharzt für Psychotherapie oder psychosomatische Medizin, das ist der zweite Weg, wie man zum Beruf des Psychotherapeuten kommt. Also man macht nach dem abgeschlossenen Studium nochmal eine Weiterbildung oder Ausbildung, und dann hat man diesen Beruf und dann arbeitet man mit der kranken Seele. Ne?
Ja. Generell Frage zwischendrin, die Problematik, dass Sie gesagt haben, dass Leute in Depressionen verfallen, hat das insgesamt betrachtet in der Bevölkerung und in der Welt zugenommen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, es wird alles immer schneller, die mediale Belastung wird immer vielleicht größer, insgesamt einfach dadurch, dass wir mehr Einflüssen ausgesetzt sind. Medien ist das eine, akustische ist das andere und Stressmomente, weil überhaupt alles schneller und im Business sowieso Leistungsdruck wird höher, dass wir an der Stelle oder die Menschen auch mehr jetzt sagen wir mal in diese Problemzone kommen, dass sie dann im Extremfall auch Behandlung beim Psychologen damit dürfen. Nimmt das zu oder ist das immer auf dem gleichen Level? Also die Zahlen, die Sie auch angesprochen haben, ist das eine, ja, einfach eine eine Verschärfung der Situation über die Jahre oder wie entwickelt sich das?
Ja, das ist eine gute Frage, die man so eindeutig nicht wirklich gut beantworten kann, weil es gibt nicht wirklich gute Daten über lange Zeit betrachtet. Ja, also dieses Zunehmen, also einerseits ja, also der Bedarf nach Psychotherapie ist in den letzten 10, 15 Jahren um das 2- bis 3-fache gestiegen. Es gibt aber nicht so viele Psychotherapeuten, das muss man auch leider so sagen, weil die steigen nicht so schnell. Aber man weiß nicht so genau, ob man das jetzt einfach besser erfasst. Ja. Ob man besser erkennt. Also zum Beispiel, das hat jetzt mit der Psychoanalyse nichts zu tun, aber ich finde als Fakt sehr interessant, man hat in den 90er Jahren die sogenannte psychosomatische Grundversorgung eingeführt. Also das müssen alle Ärzte lernen als Weiterbildung und durchführen. Ja. Das ist eine relativ kleine Weiterbildung, aber durch diese Weiterbildung und durch die obligatorische Durchführung dieser Weiterbildung hat man den Blick geschärft und dann erkennen das die Ärzte viel schneller. Na, das war ja auch der Zweck der Übung. Ja? Sie sagen, Mensch, du hast jetzt nichts an deinem Magen oder dein Rücken ist okay, aber du hast etwas an der Seele, du musst zum Psychologen. Und die erkennen das, weil sie es gelernt haben, es zu erkennen. Ja? Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen. Aber wir haben auch gute Daten, glaube ich, was jetzt zum Beispiel Pandemie betrifft. Mhm. Hat man viel geforscht und hat gesehen, dass es gibt einen Teil, die gestärkt aus der Pandemie rausgehen, also die sogenannten resilienten Menschen, die gut mit, auch mit Ungewissheit umgehen können. Es gibt einen Teil, der unverändert so irgendwie sich durchgewurstelt hat und es gibt einen großen Teil, also ein Drittel, glaube ich, vor allem jungen Menschen, die bei denen Angst und Depression zugenommen hat, also die aus ihren Kontexten rausgefallen sind, die ihre Lebenserfahrungen nicht machen konnten, die sie in der Entwicklung machen müssen. Und deswegen ist der Bedarf gestiegen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Also man kann so pauschal nicht sagen.
Weil Sie es ansprechen, man hat ja gerade im Bezug auf die Problematik der letzten Jahre, also Thema Corona und Virus, immer gesagt, die Kinder vor allem sind das, bei denen fehlt die Sozialisierung und einfach das Miteinander ganz, und dieses, ja, das Defizit, dass sie auch nicht mehr in die Schule gehen, untereinander nicht mehr zusammen sind, fehlt bei denen krasser und damit in Bezug auf Wirkung eben ja deutlich markanter aus, als es vielleicht bei den Erwachsenen ist.
Genau.
Ist das so, was Sie auch beobachten?
Teilweise, ja. Also Kinder, Jugendliche, ja, also die zum Beispiel die erste Liebe ist flach gefallen, weil man sich nicht treffen konnte. Und das ist aber eine wichtige Entwicklungserfahrung. Studierende, ja, die ihre Ablösungsthematik überhaupt nicht angehen konnten, sondern bei Papa und Mama bleiben mussten.
Ja.
Und junge Familien. Also 30- bis 40-Jährige, also beide berufstätig mit 2 kleinen Kindern, kann man sich vorstellen. Eltern beide im Homeoffice, die sind sehr belastet. Also die Etablierten, die mehr Spielraum haben, das besser zu kompensieren, also die kamen besser durch. Also jetzt, was die soziodemografischen Daten betrifft.
Weil Sie das ansprechen, ich habe gehört, dass gerade in der Zeit auch vor allem Konflikte im häuslichen Bereich zugenommen haben, dass immer mehr Streitereien und Ärger, weil natürlich die Familie unter Umständen, er und sie, also die Erwachsenen, den ganzen Tag zu Hause sind, dass an der Stelle auch viele Entwicklungen gegeben hat, die an der Stelle nicht gut waren. Also
natürlich, das war auch die Sorge, dass auch die familiäre Gewalt zunimmt.
Genau das.
Ja, weil natürlich, also man ist ja eingeschlossen. Ja. Und wenn Menschengruppe eingeschlossen wird, dann irgendwann haken sie aufeinander ein. Ja, also wir haben auch unsere destruktiven Gefühle. Das ist auch das, was ich noch zur Psychoanalyse sagen wollte. Also wir anerkennen, dass der Mensch nicht nur gut ist, sozusagen, sondern dass wir alles in uns haben. Also wir haben Anlagen für das Gute, aber auch für das Böse. Das ist von der Mutter Natur uns gegeben. Und wir müssen lernen, das anzuerkennen und B, damit umzugehen.
Mhm. Ja. Weil Sie das gerade sagen, unter Natur, was mich mal interessieren würde, ist dann das Thema Psychologie oder auch, sagen wir, die Problematik, die Beobachtung, wie sich Menschen verhalten, das Thema, was vielleicht bewusst, unterbewusst ist, da wollen wir aber nachher noch ein bisschen vertiefend eingehen, bei allen Menschen irgendwo, sagen wir, egal weltweit, wo wie gleich, oder ist die Sozialisierung, das Umfeld, ob jetzt jemand, also sagen wir, im fernen, im finsteren, vielleicht weiß ich, Neuguinea sozialisiert wird und im Prinzip dort ganz anders aufwächst, als jetzt zum Beispiel jemand, der in New York lebt, oder jemand bei uns in Deutschland, der auf dem Land, der, was weiß ich, mit Kühen und mit Schaf und mit auf dem Bauernhof aufwächst, prägt das auch entscheidend, oder ist das trotzdem der Unterbau, was jetzt Psychologie angeht, was das betrifft, bei allen gleich, oder wie ist das?
Also auch eine sehr komplizierte Frage, denke ich. Also okay. Sie haben auch selber, glaube ich, schon gemerkt. Also einmal sind wir alle Menschen. Ja, und für uns Menschen sind einige Kategorien gleich. Ja, also wir machen alle Entwicklung, wir gehen Lebensphasen durch und ein Mensch ist an sich alleine nicht überlebensfähig, ein kleiner Mensch. Ja, und deswegen sind wir alle von Mutter Natur so geprägt, dass wir uns um die kleinen Hilflosen kümmern. Das ist in New York so und in New Zealand so und im afrikanischen Busch genauso. Aber die und so weiter. Ne? Also und wir brauchen Partnerschaft, wir brauchen Liebesbeziehung, wir brauchen soziale Kontakte und irgendwann werden wir alt und brauchen Pflege und irgendwann sind wir tot. Aber Ausprägungen, die Ausbuchstabierung, was das bedeutet, sich um das Kind zu kümmern und was das bedeutet, im Entwicklungs Potenzial zu geben, das unterscheidet sich schon natürlich sehr und das prägt dann auch wieder.
Mhm. Ja. Das heißt, bis zu einem bestimmten Grade, sagen wir, Basics, wenn ich das mal so nennen kann, sind irgendwie den Menschen gemein, einfach per, so ist der Mensch, so tickt der Mensch und dann gibt es so Add-ons, würde man vielleicht sagen, die einfach aufgrund von der Sozialisierung, von anderen Einflüssen dazukommen. Ja. Das heißt, insofern sind alle Menschen höchst komplex.
Wohl wahr.
Einflüsse komplex und damit denke ich auch, dass eben das Thema der Psychoanalyse oder das ganze Thema Psychologie eigentlich bei Menschen wahrscheinlich mit eins der schwierigsten, komplexsten ist, oder?
Ja, schon, natürlich. Ja. Ich kann das schwer beurteilen, glaube ich, wenn man drinnen sitzt, dann ist das schon natürlich komplex, aber auch vertraut. Ne? Mhm. Aber ich denke schon, wir sind schon sehr kompliziert.
Was mich interessieren würde, wenn wir gerade so ein bisschen herausarbeiten, dass das Ganze sehr komplex ist und auch sehr mit Einflüssen unterliegt. Es gibt ja so Leute, die sagen, bestimmte Leute haben bestimmte Verhaltensmuster und versuchen Leute in so bestimmte Töpfe zu kategorisieren. Der ist so oder das ist ein Typ so oder ein Typ so. Ist das auch wissenschaftlich akzeptiert? Oder ich meine, wenn Sie zum Beispiel Leute sehen, können Sie die auch in Kategorien einordnen oder ordnen Sie die ein? Oder betrachten Sie jeden wirklich eigentlich als Individuum, wo man nicht aufgrund einer Erfahrung oder der ist so ähnlich wie der, irgendwie Rückschlüsse zieht. Also wie viel sagen wir, gilt die Wissen in der Wissenschaft als, dass ich die Leute quasi clustern kann in bestimmte Gruppen oder wie viel ist wirklich Individualität?
Also das sind wahrscheinlich mehrere Ebenen. Also wir kennen ja Populärpsychologie, sage ich mal. Ja, da gibt es ganz viele Versuche, die Leute zu clustern. Und Typen zu finden. Also wenn wir geschichtlich gucken, also Sie kennen vielleicht auch noch C.G. Jung mit seinen extrovertierten und introvertierten Typen, also das wollte er auch clustern und klassifizieren. Und es gibt auch weitere Klassifizierungen. Also man will dieser Vielfalt irgendwie einordnen und das hat auch stückweit möglicherweise Sinn. Also in der Psychosomatik war in den 60er Jahren ganz viel Forschung. Da wollte man rausfinden, ob zum Beispiel so eine typische Krebspersönlichkeit gibt, also dass ein gewisser Schnitt Mensch ist der prädestiniert, beispielsweise eine bösartige Erkrankung zu entwickeln, hat man da aber nichts gefunden, mit Ausnahme von der sogenannten Typ-A-Persönlichkeit. Also das gibt es tatsächlich. Also jemand, der sehr hochgradig engagiert ist, der sich selber beruflich sehr engagiert, sich selber vernachlässigt, dieser Mensch hat Neigung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant und zu Depressionen. Also das hat man gefunden. Aber in vielen, im klinischen Bereich, also wir Psychoanalytiker, da kann ich jetzt nur für Psychoanalyse sprechen, wir gehen davon aus, jeder Mensch ist individuell. Natürlich haben wir unser Raster, was ich vorher schon gesagt habe, also Entwicklungspsychologie, bestimmte Lebenskonflikte, Aufgaben, aber wir bewegen uns immer auf Konfliktebene, also wir haben immer Konflikte mit uns, in uns und mit unserer Umgebung und müssen die lösen. Und jeder ist dann individuell und das ist tatsächlich so. Also es gibt keinen zweiten Menschen so wie dieser, der vor mir sitzt oder die. Und das ist ja auch das Spannende in meinem Beruf, finde ich. Also es wird mir nie langweilig, weil es gibt immer etwas Neues. Und das irritiert meine Patienten am Anfang auch sehr, wenn sie sagen, ja wie? Wie wissen Sie nicht, was ich jetzt zu tun habe? Sie haben es doch studiert. Ja, ja, sage ich, natürlich habe ich studiert, aber Sie habe ich noch nicht studiert. Ja, also das studieren wir jetzt gemeinsam. Und ich finde, das ist ganz wichtig, diese Individualität vor Augen zu haben und nicht davon ausgehen, dass ich jetzt schon weiß, weil ich da schon jemanden kenne, der so agiert hat. Da kann man kräftig daneben greifen. Ja. Und das ist nicht zulässig in unserem Beruf, finde ich.
Das ist ja oft so, es ist auch mir schon so gegangen, wenn mich jemand sieht, der mich vielleicht 30 Jahre nicht gesehen hat, der meinen Vater zum Beispiel kennt, der sagt, ah, der sieht ja aus oder verhält sich. Das ist ganz sein Vater, das kennt sie bestimmt aus. Man sagt, ganz die Mutter. Das ist natürlich die Fragestellung, ist das das Äußere, ist das auch wirklich Verhaltensmuster, Verhaltensweisen? Wie wirken sich denn solche Aspekte, also das Ganze, was mit bewusst und unbewusst auch zu tun hat und eben mit der Seele irgendwie zu tun hat, in Bezug auf Vererbung, wie nah ist das? Also könnte theoretisch jemand, der also Kind von jemandem, natürlich jeder ist Kind von irgendjemandem, ist, also da eine ganz große Nähe geben?
Ja, also Sie werden schon jetzt wahrscheinlich schmunzeln, wenn ich sage, das ist eine komplizierte Frage, weil das auch wieder mehrere Aspekte erfasst. Also wir sind ja keine unbeschriebenen Blätter, also wir bewegen uns ja auch hier auch zwischen Psychologie, Genetik, Biologie und Psychoanalyse. Das ist alles immer so interdisziplinär, deswegen ist es auch kompliziert. Also wir kommen auf die Welt nicht als unbeschriebene Blätter. Ne? Also wir haben unsere Gene. Und die Gene sind vollgeschrieben mit unterschiedlichen Informationen und auch mit verschiedensten Erfahrungen unserer Vorfahren. Das war eine der interessantesten Entdeckungen auch für mich. Also als ich noch in der Schule war, hatten wir die Vorstellung, dass Gene so wie Ziegelsteine sind, die dann von A nach B weitergetragen werden. Aber das stimmt nicht. Also manche werden so weitergegeben, ansonsten werden die aktiviert oder deaktiviert und da fällt ein Teil raus und die werden auch neu geschrieben. Also Gene sind auch relativ flexibel. Es wird auch zum Teil was Neues entstehen, auch im Zuge des Lebens und im Zuge zum Beispiel auch Psychotherapie. Also es wird dann gespeichert. Das heißt, was unsere Eltern erlebt haben, das wird in den Genen gespeichert und das wird an uns weitergegeben. Das ist das, was wir mitnehmen. Und dann hat man das sogenannte Temperament. Das hat man schon bei der Geburt. Noch vor der Geburt, muss ich noch einen Schritt zurück machen, der kleine Mensch ist noch nicht auf der Welt, aber man hat schon ganz viele Fantasien über diese Kinder. Ne? Und diese Fantasien, die haben Auswirkung auf die Entwicklung von dem kleinen Menschen. Das prägt. Ja, die Mutter hat Fantasien, aber die Umgebung hat auch Fantasien. Die Fantasien prägen. Dann ist das Kind auf der Welt, schon gucken alle auf das Kind und sagen, ah, die Augen, die sind von der Mutter und der Mund ist vom Vater. Und dadurch wird die Individualität des Kindes ja auch geprägt. Ja, also, und wir Menschen, wir haben Bedürfnis nach Identität. Wir wollen nicht irgendwie so ein unbestimmtes Etwas sein, sondern wir wollen irgendwie sein. Ne? Und das wird von allen Seiten gefordert. Also das Kind will so sein wie die Mutter oder wie der Vater. Meistens wie beide. Ja, und manchmal auch gar nicht. Ja, und dann fängt es auch der Konflikt an. Ja, also zum Beispiel ein Kind ist ähnlich, also ein Junge, nehmen wir einen Jungen, hat auch äußere Ähnlichkeit mit dem Vater. Und es gibt eine Paarproblematik, die Ehe trennt sich und das Kind erinnert die Mutter immer an den Mann und an die Beziehungsdramatik. Und schon hat man ein Problem. Ja? Also das Kind will ja auch sein wie der Vater und die Mutter hat damit Konflikte und vielleicht liebt den Vater gar nicht mehr und unterdrückt diese Aspekte in dem Kind und schon haben wir Konflikte. Ja? Und das ist alles, es bleibt in einem drin. Ja, deswegen kann man so eindeutig nicht sagen. Also wir sprechen auch von Epigenetik, also das, was man bekommt, also was auch gefördert wird. Ja, also wenn man zum Beispiel einem Kind sagt, also irgendwie bist du dumm und aus dir wird nie was. Ja, wenn man das zigmal gesagt bekommt oder auch wenn die Eltern selber Probleme mit ihrem eigenen Selbstwert haben und das dem Kind auch unterschwellig vermitteln, also das ist auch noch wichtig, man muss die Dinge gar nicht aussprechen, also wir vermitteln ganz viel unbewusst, unausgesprochen, also durch Mikrointeraktion,
ja.
Dann hat man in sich diese widersprüchlichen Identitäten und hat Schwierigkeiten, mit sich selber auszukommen. Dann kommt man in die Praxis und sagt, ja, also eigentlich weiß ich gar nicht, wer ich bin.
Aber das Empfinden auch vielleicht für sich selber oder die Einflüsse, die wir also auch gerade thematisieren, können sich ja wahrscheinlich auch immer im Laufe des Lebens verändern, sodass auch vielleicht diejenige, wie sich jemand gibt dann oder jemand auch fühlt und sieht dann auch über die Zeit vom Kind über Erwachsenenalter hin bis in eben das höhere Alter, fortgeschrittene Seniorenalter, dass sich das dann auch verändert, oder? Dass jemand...
Das verändert sich. Ja. Auf jeden Fall hat es Möglichkeit, sich zu verändern. Mhm. Aber es bleibt, wenn man nichts dran macht, bleibt erstaunlich stabil. Mhm. Ja. Und im Alter taucht das nochmal auf. Ne? Also man sagt, je älter man wird, desto ähnlicher wird man zu sich selbst.
Aha.
Ja. Also man kann das auch selber ein Stück weit entwickeln. Also das ist auch, deshalb funktioniert auch Psychotherapie, nicht nur Psychoanalyse, sondern auch jede andere Psychotherapie, weil man an sich selber arbeiten kann. Ja, also wir sind ja aktive Gestalter unseres Selbst. Also wir müssen dafür das Selbst kennenlernen. Und man kann gucken, wieso das so ist. Ja, also ich erzähle Ihnen vielleicht ein Beispiel. Also ich hatte mal eine Lehrerin in der Therapie, die schwer depressiv zu uns kam, das war noch in der Klinik und sie war kurz vor der Fernbeamtung und das war alles ganz spitz auf Knopf und dann hat sie irgendwie mit sich selber gearbeitet und hat gesagt, eigentlich will ich gar nicht Lehrerin werden. Das war Wunsch meines Vaters.
Ja.
Ja, und die war aber lange, also das war auch schmerzlich, also mir ging es auch durch Mark und Bein. Ich dachte, mein Gott, jetzt hat sie einen Beruf, jetzt will sie den Beruf hinschmeißen. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Also sie hat dann sogenannten Arbeitsversuch damals bei uns gemacht in einem anderen Bereich. Und in dem Bereich hat sie sich gut bewährt und dann hat man ihr zuerst einfach so ein Praktikum angeboten, glaube ich, und dann hat sie dort auch sich umqualifiziert und hat die Stelle bekommen und ist jetzt sehr glücklich damit und ist nicht mehr depressiv, ist eine ja lebendige, aktive Frau geworden, also auch ihr Selbstbild hat sich verändert. Sie macht Kunst und singt in irgendeinem Chor und hat, glaube ich, zwei Kinder oder wie viel. Ja, also hat sich ganz, ganz viel gewendet, als sie sich mit dieser sogenannten falschen Identität auseinandergesetzt hat. Das kann ja auch sein. Also ja, wir können unseren Kindern auch etwas einreden, ja, wo die ja selbst gar nicht darauf gekommen wären und gar nicht sind. Ja.
Ja. Ich meine, das sieht man, hört man, weiß ich auch von Fällen, wo Kinder im Prinzip dann zum Beispiel, also ich weiß einen Fall, wo ein Kind technisch interessiert war, aber von Eltern die Technik minder geschätzt wurde und dann Jura lernen musste, entgegen völlig eigentlich dem Interesse und auch dem Talent. Ist auch nichts draus geworden.
Natürlich.
Derjenige macht heute was anderes, aber ich will nicht sagen, was, wenn man uns sonst rückschließen könnte, um wen es sich handelt. Aber auf jeden Fall, das ist ja dann auch nicht sinnvoll. Gut. Das heißt, man muss ja da eigentlich schon auch die Interessen und einfach die spezifischen Merkmale oder das einfach, was demjenigen dann stark macht oder was er halt besonders im Fokus hat, berücksichtigen und nicht bloß sagen, weil dein Vater, dann musst du auch.
Genau, genau. Genau, das heißt aber auch manchmal mit Klischees brechen. Ne? Also, Sie kennen vielleicht diesen Erziehungsgrundsatz, das Kind muss man brechen, seinen Willen muss man brechen.
Ja, ja, ja.
Genau, so dann bricht man auch noch was anderes mit dazu, da bricht man seine Identität. Andererseits muss man dem Kind auch Grenzen geben, weil ansonsten verliert er sich. Ne? Also das ist dann auch wieder problematisch. Aber ich würde auch sagen, also hineinhorchen und gucken, wo sind die Begabungen, wo sind die Neigungen. Das haben alle Kinder, also und auch die Neugier. Ja, also die Neugier der Kinder sollte auch mit sehr viel Mühe und Pflege aufrechterhalten werden. Ja? Und dann werden sie schon finden. Also, und dann ja, begleiten ist besser als leiten in diesem Fall, finde ich.
Das heißt im Prinzip, was so ein bisschen bei Ihnen anklingt, ist, die Menschen sich entwickeln lassen, nicht so sehr versuchen zu verändern oder zu, wie sagen, aus irgendwelchen Normen aufzupropfen, sondern das, was da ist, ein Talent eher zu befördern, die Interessen oder die Ausrichtung eher zu bestärken, anstatt was aufzuoktroyieren.
Ja, ich würde sagen, auch wahrscheinlich in Kombination. Also das Spontane laufen lassen schon auch, aber gut begleiten. Also die Entwicklung braucht auch Fassung. Ja, aber auch nicht so eine Fassung, dass dann überhaupt nichts mehr geht. Also ich würde vielleicht mit so einem freien Flusslauf vergleichen. Also wenn Sie unsere Ille anschauen, ja, also der natürliche Lauf, das gibt es und die Natur erfreut sich und die Bauern erfreuen sich aber weniger, weil dann die Felder überschwemmt werden, dann hat man die Ille begradigt. Mhm. Ja, und man hat Ille in so einen Graben gezwängt. Dieser Graben hat dann eine ganz tiefe Rinne gemacht und hat auch Grundwasser abgezogen. Dann waren die Felder zu trocken, war es wieder problematisch. Und so ist es auch mit der Entwicklung. Also ein Fluss braucht ein Flussbett, wo es sich mehr ändern kann. Aber das muss auch irgendwie gut gepflegt sein, um gut zusammenleben zu können. Und so, glaube ich, ist mit dem menschlichen Leben auch. Also ich will nicht für ein grenzenloses Laufen lassen mich aussprechen. Das finde ich, das überfordert dann auch und vermittelt so ein falsches Bild von der Welt. Ja.
Wir waren gerade bei der Plattform beim Thema Psychoanalyse, waren gerade bei einigen interessanten Aspekten. Wie schon gesagt, mein Studiogast ist Frau Dr. Ludwika Tamu-Lonite. Und ja, wir hatten in der Pause ein bisschen weitergesprochen, sollten aber vielleicht in Bezug auf die Fragestellung, ich habe es angesprochen, Erziehung, laissez-faire oder strenge Erziehung, da gibt es immer wieder ein bisschen unterschiedliche Betrachtungen. Thema Leitplanken haben wir gerade in der Pause gesprochen, aber vielleicht und eher den Menschen auch noch ganz kurz ihre Gedanken dazu vielleicht noch vermitteln.
Ja, ich fasse es noch vielleicht noch mal kurz zusammen. Also wir haben es darüber unterhalten. Also ich denke, diese beiden Ansätze, also strenge Erziehung und laissez-faire Erziehung, die stellen so Pole dar von einem Kontinuum. Und ich glaube, beide Pole, wenn sie zu sehr ausgeprägt sind, sind falsch. Weil, also man kann sich vielleicht vorstellen, also bei einer sehr strengen Erziehung wird eben ganz viel gebrochen, also kann der Geist kann sich nicht frei entfalten und vielleicht sind ganz viele Vorstellungen der Eltern, die auf den Kind aufoktroyiert werden und vielleicht liegt seine Entwicklung ganz woanders und kommt vieles nicht zum Vorschein. Andersrum, also laissez-faire, also dem Kind alles laufen lassen und Kind entscheiden lassen, das überfordert das Kind. Also das Kind muss gar nicht selber alles immer entscheiden, weil die Eltern, die sind Autoritätsfiguren, ob man will oder nicht. Und das ist auch nicht schlecht, sondern das ist sehr hilfreich. Also man kann auch eine nahbare Autoritätsfigur sein, die diskussionsbereit ist, die sich Zeit und Raum nimmt, mit dem Kind alles auszudiskutieren. Deswegen, glaube ich, liegt die Wahrheit da so dazwischen. Und es ist wichtig, die Begabungen der Kinder zu erkennen und anzuerkennen und die auch entfalten zu lassen und die nicht überfrachten übrigens mit 3 AGs pro Woche oder 4 AGs, dass sie überhaupt gar keinen Spielraum mehr haben, einfach so gar nichts zu tun. Also das gar nichts tun, das ist auch sehr wichtig, dass das nicht zu viel wird, aber Spielräume braucht man dafür, auch bei dieser medialen Überflutung. Das finde ich auch dramatisch, weil die Fantasietätigkeit, die sehr wichtig ist, dadurch sehr gebremst wird. Also deswegen würde ich auch einen wichtigen Erziehungsgrundsatz, also Leitplanken, also na, so da sein, also Kind sich entfalten lassen, aber da sein, ansprechbar sein, diskutieren, Kinder neugierig sein lassen und Fragen stellen und die Kinder dann auch ermutigen, selber Antworten auf die Fragen zu suchen und dabei zu sein. Ja, und Fantasie entwickeln. Also vorlesen, nicht Computer vorsetzen.
Ja,
vorlesen.
Ja, aber mit den Leitplanken vielleicht nur der Punkt noch von mir gerade so als ergänzenden Aspekt. Wenn ich jetzt nämlich keine Leitplanken aufzeige, ist natürlich auch so, dass jeder sich vielleicht irgendwie nur noch an sich denkt, Egoismus vielleicht befördert und das Thema sich auch ein soziales Gefüge oder auch überhaupt hilfsbereit, um andere zu kümmern, natürlich dann auch sonst einfach gar nicht irgendwo wächst oder dass jeder nur noch an sich denkt. Und dass das nicht funktioniert, sieht man ja heute in der Gesellschaft auch. Nur noch Leute, die sich selbst wirklich nur noch an sich denken, aber nicht mehr die Gesellschaft und als solcher Zusammenhalt dann auch noch funktionieren. Also
Genau, also total wichtiger Aspekt, finde ich. Also man verwechselt permanent Freiheit mit Egoismus. Ja, also da habe ich den besten Spruch im Panoramaheft von Deutschen Alpenverein gelesen. Also da wurde jemand zitiert, man sagt, die persönliche Freiheit endet an der Grenze der persönlichen Freiheit des anderen. Ja, also wir sind soziale Wesen, wir sind miteinander verbunden, wir müssen das miteinander ausmachen, ansonsten geht gar nichts. Also es geht nicht darum, dass man sich dann frei fühlt, wenn man macht, was man will, da hat man was grundsätzlich missverstanden. Ja, also Freiheit ist bewusst gewordene Notwendigkeit, das ist Karl Marx ausnahmsweise, hat was Kluges gesagt. Und ich gucke jetzt ein bisschen auf die Uhr. Also
wir wollten nur einen Punkt bewusst genau, und unterbewusste genau,
wir wollten
Thematik ansprechen.
Auf das Unbewusste kommen.
Ja, kommen wir noch.
Genau, also das ist eines der wichtigsten Postulate der Psychoanalyse, also dass wir nicht nur unser bewusstes Denken und Planung und Aufmerksamkeit und Strategie und so weiter haben, sondern wir haben unser Unbewusstes, wo all die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in dieser Stunde skizziert haben, auch die Erfahrungen von unseren vorausgegangenen Generationen gespeichert sind, von denen wir vielleicht gar keine Ahnung haben, weil die Erfahrungen nonverbal vermittelt wurden und die aber unser Verhalten steuern und noch viel wirksamer sind als unser bewusstes Denken. Und so arbeiten wir. Also und das zweite Postulat, dass der Mensch konflikthaftes Wesen ist, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon erwähnt. Und so arbeiten wir in der Psychoanalyse, dass wir versuchen, dieses Unbewusste, was stärker ist, dass wir andere als wir selber kennenzulernen und sich mit dem anzufreunden. Ja? Weil wenn ich eine unbewusste Botschaft habe, dass ich zum Beispiel nichts tauge, weil mir das so vermittelt hat, dann kann ich mich anstrengen, was ich will. Das wird nicht funktionieren, außer dass ich auf dieses Muster komme. Oder ich habe heute jemand gehabt, dieser jemand hat große Ängste, dass er oder sie, sage ich, nenne auch kein Geschlecht, also er oder sie was Gefährliches machen kann für andere Menschen. Und ich habe gesagt, vielleicht gibt es, also zum einen gibt es Angst, etwas Gefährliches zu machen, zum anderen gibt es vielleicht aber auch Lust, etwas Gefährliches zu tun, also auch eigene Kraft zu fühlen. Ja, und dann sagt diese Person, oh ja, ich glaube, das ist so. Also ich glaube, ich will wirklich ganz gefährlich sein, also meine Kraft fühlen. Ja, und dazu muss man sich durchringen. Also das muss man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, gegenüber von jemandem anderen zu formulieren, ich will gefährlich sein. Ja, aber es ist so, das haben wir in uns. Und die Kunst ist aber, das nicht auszuspielen. Also das heißt nicht, dass man aus der analytischen Praxis rausgeht und gefährlich wird, sondern dass man diesen Impuls in sich selber anerkennt als einen normalen menschlichen Impuls, solange man das nicht in die Tat umsetzt und diese Energie, die damit verbunden ist, dann doch in die kreativen Bahnen lenkt, in der Mitwirkung mit anderen, weil wir schon natürlich soziale Wesen sind.
So. Ja, ich merke schon, es ist auf jeden Fall eine hochkomplexe Thematik. Ja. Vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, was ich mit Ja-Nein beantworten kann. Gibt es sowas wie typisch Mann, typisch Frau, was man oft sagt, ist als Psychologe, also müssen wir nur ganz schnell, weil wir gleich raus müssen. Oder auch da wieder sehr differenzierte Betrachtung.
Genau, das ist genauso. Also es gibt Klischees, die unterscheiden sich kulturell. Es gibt natürlich Patriarchat und Matriarchat, auch bis heute. Und es gibt viele Zwischenstufen. Also vielleicht ist, wir sind ja alle Männer wie Frauen mit Müttern und mit Vätern identifiziert. Deswegen gibt es immer so ein graues Feld, aber auch vielleicht auch etwas, was ganz nicht so ganz unspezifisch ist, sagen wir mal so.
War nur auf die Stelle noch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Das war auch die Plattform schon wieder Fortsetzung jederzeit. Gerne. Das war heute das Thema Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft Ulm mit Frau Dr. Ludwika Tamulunité. Mein Name ist Michael Trost. Sie sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.
Bis bald, tschüss, vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.